Vis-à-vis.
Die Konsequenzen nach der Bremen-Wahl möchte ich jetzt besprechen mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Einen schönen Montagmorgen, Herr von Lucke.
Ja, schönen Morgen, das wünsche ich auch.
Ja, SPD wieder vorn, Grüne abgestraft, CDU auf zweiten Platz. Was hat die Bremer Wahl eigentlich verändert?
Sie hat einiges verändert. Sie hat vor allem deutlich gemacht, dass einerseits eine starke Führungsfigur wie Andreas Bovenschulte, Bovi mit Spitznamen genannt, offensichtlich ein Rennen klar wieder in die normale, sage ich bewusst, sozialdemokratische Führerschaft überführen kann. Die SPD ist beim letzten Mal nur deshalb abgestürzt, weil Carsten Sieling, der letzte Bürgermeister, nicht sehr stark war. Jetzt ist die SPD wieder auf Normalmaß und man muss ein zweites feststellen, die anderen, die gewissermaßen hier stark verloren haben, und das ist das eigentlich Bemerkenswerte, 5% Gewinn für die SPD, und fast genau gleichmäßig 5% Verlust für die Grünen. Das ist eine Folge einer doppelten Pleite, landespolitisch, wo die fatale Brötchentasten-Pleite zugeschlagen hat. Die Grünen hatten sich mit einer sehr ungeschätzten Maßnahme, nämlich dem Verzicht auf die Möglichkeit, durch eine Drücken der Brötchentaste kurz im Stadtgebiet parken zu können, um Brötchen zu kaufen. Damit haben sie sich sehr unbeliebt gemacht. Und das korrespondierte natürlich mit der ganz fatalen, schlechten Grünwetterlage, Großwetterlage der Grünen im Bund, und insofern ist das genau das eigentlich Bemerkenswerte. Sozialdemokratische Gewinne, grüne Verluste, und das ist natürlich auch ein bisschen sinnbildlich, jedenfalls für die Lage im Bund, wobei man sagen muss, hätte die SPD auf Bundesebene einen Bovenschulte als starken Mann und nicht Olaf Scholz, der ja gerade nicht Sympathiegewerte gewinnt, dann würde es ihr im Bund sicherlich auch besser gehen.
Ja, was hat denn die SPD eigentlich richtig gemacht, außer den richtigen Mann an der richtigen Stelle zu haben?
Das ist schon eine ganze Menge in diesen Zeiten. Wir haben das ja immer wieder erlebt. Insofern war es ein klassisches Landtagswahlergebnis. Guter Mann an der Spitze, dann ist die Wahl eigentlich normalerweise auch gewonnen. Das erleben wir, wenn nicht übrigens die Gegenseite einen starken Gegenkandidaten hat, der das Rennen offen macht. Das hat die CDU nicht gehabt. Sie hatte ja eine Doppelspitze, weil der erste Mann, Herr Imhoff, auch nicht stark genug war. Und die junge Öko-Hoffnung der CDU hat es auch nicht reißen können. Also das heißt, die ihm zur Seite gestellt war, das heißt, hier hat die CDU nicht so stark agieren können, dass überhaupt nur Bovenschulte angreifbar war. Insofern muss man sogar sagen, sind die nicht einmal 30% für die SPD weiter nicht stark. Das zeigt, dass die SPD keineswegs aus ihrem fast ja schon Allzeittief in bundespolitischer wie landespolitischer Hinsicht rauskommt. Sie hat beim letzten Mal das mit Abstand schlechteste Ergebnis in Bremen erzielt. Jetzt ist es noch immer das zweitschlechteste Ergebnis. Es wäre also völlig vermessen, seitens der SPD zu sagen, dass das bereits der Turnaround auch in bundespolitischer Hinsicht wäre. Nein, es ist ganz klar ein Sieg von Bovenschulte, aber noch immer auf schwachem Niveau. Und das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass wenn man einen guten Kandidaten hat als Regierender und als regierende Partei, dass dann der normalerweise wiedergewählt wird.
Der Generalsekretär der Partei, genauso wie der Parteichef, die haben beide gejubelt. So richtig Grund zum Jubeln haben die noch gar nicht.
Auf keinen Fall. Das wäre völlig fahrlässig, aber wir kennen das ja. Jede Wahl wird bundespolitisch so ausgeschlachtet, wie man es gerade will. Aber es ist überspitzt formuliert sogar noch viel prekärer. Wenn Olaf Scholz ein bisschen mehr von Andreas Bovenschulte hätte, dann würde man sagen, okay, er hätte einen Anlass zu jubeln. Das ist aber gerade nicht der Fall. Bovenschulte, kann man sogar deutlich sagen, ist fast ein Gegenbild zu Olaf Scholz. Populär, ausgesprochen menschlich, im Umgang mit den Menschen sehr auf sie eingehend, dabei trotzdem sachlich klar. Ich will jetzt nicht die körperliche Größe von 2 Metern ins Rennen führen, das ist vielleicht nicht entscheidend, aber man sieht, es wird in der SPD meines Erachtens auf bundespolitischer Ebene noch eine Debatte kommen, die noch viel mehr die Frage aufwerfen wird, wie ist Scholz in der Lage, vielleicht Menschen doch noch mehr zu erreichen. Bovenschulte hat gezeigt, wie es geht, Scholz hat das bisher nicht bewiesen, und insofern bleibt die Lage für die SPD im Bund weiter ausgesprochen prekär. Das, was Scholz ein bisschen wird vielleicht freudig sein lassen, ist die Tatsache, dass die FDP es hauchdünn geschafft hat, doch wieder in die Bürgerschaft einzuziehen. Wäre die FDP unter 5% gelandet, dann wäre mit Sicherheit der Blockadekurs im Bund nochmal verstärkt worden. So wird zwar die FDP sich durchaus bestätigt fühlen, dass ihre Kontraposition gegen die Grünen ihr vielleicht sogar die 2-3 Promille gebracht haben, die jetzt gereicht haben, um wieder einzuziehen, aber immerhin ist sie drin. Sie hat vielleicht jetzt ein wenig Entspannung, um nicht wieder zu fürchten, dass bei der nächsten Wahl der nächste GAU folgt. Also das könnte der Sache im Bund ein Stück weit helfen, dass die FDP jetzt nicht noch renitenter wird.
Schätzt der Politikwissenschaftler Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke das ein nach der Bremen-Wahl. Bleiben wir mal bei der Ampel. Das wird ja nicht einfacher, auch wenn die SPD so klar vorne ist, zu führen. Die FDP, Sie haben es gerade gesagt, im Auftrieb. Ja, und die Grünen erstaunlich schwach. Und das hat natürlich nicht nur mit Brötchentasten zu tun, sondern mit der Unzufriedenheit der Bürger, wie Klimaschutzpolitik umgesetzt wird, oder?
Ja, absolut. Und natürlich auch mit dem Umstand, dass diese Koalition nicht das gemeinsam macht, für das sie gewählt wurde. Hier passt eigentlich nichts mehr zusammen. Hier ist nicht zusammengewachsen, was zusammengehört. Das war ja die Simulation zu Beginn der Koalition, als man bei der Selfie-Emphase der Anfangstage glaubte, Grüne und FDP seien fast schon eine Partei. Jetzt erleben wir genau das Gegenteil. Eine ausgesprochen fatale grüne Politik, die leider, das muss ich deutlich sagen, die notwendigen ökologischen Reformen in einer sozial nicht abgefederten Weise vorgebracht hat, aber dann sofort eine FDP, die darauf sattelt und eigentlich letztlich Politik gegen den Koalitionspartner Grüne macht, und ein Kanzler, der sich dezent zurückhält und sich vielleicht sogar manches Mal freut, dass der eigentliche Konkurrent auf dem linksmittigen Spektrum nicht die Grünen einen auf den Deckel bekommen. Insofern ist auch die Bremen-Wahl fatal in der Hinsicht, als sich auch die SPD bestätigt fühlen könnte. Schwache Grünen stärken dann unseren Kandidaten, denn das ist ja genau das Ergebnis. Die 5%, die die Grünen verloren haben, sind bei, nicht direkt, aber die sind quasi spiegelbildlich bei Bovenschulte angelandet. Und wenn es so weitergeht, wie wir es erlebt haben, dass diese Koalition keine einheitliche Position findet und nicht gemeinsam an einem Strang zieht, dann werden wir 2,5 fatale Jahre noch erleben mit Hauen und Stechen. Und da gibt letztlich die Bremer Wahl nicht nur gute Anhaltspunkte. Man kann nur hoffen, dass sich jetzt alle drei Parteien besinnen, dass gemeinsames Auftreten nur Erfolg verspricht und nicht das gegenseitige sich behaken.
Mhm. Albrecht von Lucke, bleiben wir noch einen Moment bei den Grünen. Da sind also fachliche Fehler gemacht worden. Da muss was verbessert werden, hat auch der SPD-Chef gesagt, zum Heizungsgesetz. Aber wir haben auch eine ausgemachte Affäre bei Robert Habeck im Ministerium. Da gibt es einen Staatssekretär, den Habeck unbedingt halten will, der verbandelt ist, persönlich, verwandtschaftlich, mit nicht nur dem anderen Staatssekretär in diesem Ministerium, sondern auch mit wichtigen Lobbyisten, mit Wissenschaft, die Gutachten schreiben soll in Sachen Klimaschutz. Und er wollte seinen eigenen Trauzeugen mit installiert sehen bei der DENA, bei der Deutschen Energieagentur. Wie lange kann das so weiterlaufen? Wie lange wird Habeck den Greichen noch halten können?
Ich befürchte, dass es als große Affäre noch lange laufen wird, weil die Antworten, die Herr Greichen gegeben hat im Wirtschaftsausschuss, alles andere als befriedigend waren. Robert Habeck hat sich aber in gewisser Weise sehr an ihn gekettet, indem er sagt, ich habe entschieden, dass Herr Greichen wegen dieses Fehlers seinen Platz nicht räumen muss. Das wird aber regelrecht von der Opposition als eine Aufforderung verstanden werden, dass man weitermacht, dass man im Untersuchungsausschuss die Affäre Greichen weiter bespielt. Und es sind weiter sehr ungeklärte Fragen. Insofern wird Robert Habeck diesen Fall mit Sicherheit nicht loswerden. Im Gegenteil, man muss befürchten, dass der Fall Greichen zu einem Fall Habeck werden könnte, wenn die Punkte nicht geklärt werden. Insofern gibt es für mich eigentlich, für Robert Habeck, eigentlich vielleicht nur eine Lösung, damit der Fall ihm nicht immer näher rückt. Greichen müsste aus eigenem Antrieb sagen, ich habe in dem Fall einen Fehler gemacht. Ich danke dem Wirtschafts- und Klimaminister, dass er sich schützend vor mich gestellt hat, aber ich will, um Schaden vom Amte zu nehmen, aus eigenem Antrieb zurücktreten. Wenn es diesen Schnitt nicht gibt, dann befürchte ich, wird diese Affäre weitergehen. Sie wird weiter das Klimaministerium belasten. Das Geschmäckle, gelinde gesagt, wird weiter anhaften und damit wird die Affäre auch der Umweltpolitik, der Klimapolitik von Robert Habeck weiter schaden. Das wäre in der Sache ganz fatal, aber ich sehe nicht, wie Habeck, wenn er am Staatssekretär festhält, aus diesem Fall so leicht herauskommt.
Gucken wir nochmal auf eine Randerscheinung dieser Bremen-Wahl. Die radikale Kraft von rechts, die AfD, durfte gar nicht antreten und davon haben andere profitiert, die aber auch nicht weniger populistisch sind.
Das ist das typische Phänomen, das ist bemerkenswert, dass genau die 6%, die die AfD bei der letzten Wahl gewonnen hat, zu den Bürgern in Wut übergelaufen sind, gewissermaßen ohne Ansehens der populistischen Partei. Wer Protest anbietet, wird gewählt. In dem Fall war es eben aufgrund einer großen Dummheit der AfD, die mit zwei Listen antreten wollte, war es eben nicht die AfD, es waren die Bürger in Wut. Und die sind schlagartig von 2,5 oder 2,6% auf fast 10% gewachsen. Das heißt, es gibt ein ganz klares Protestpotenzial rechtspopulistischer Couleur, das mindestens bei 10% liegt. Das haben wir übrigens bei der Niedersachsenwahl auch jüngst erlebt, wo ja sogar die AfD deutlich über 10% in einem westlichen Bundesland angestiegen ist, obwohl das, was hinter dieser Partei in Niedersachsen steht, entweder nicht bekannt war oder so indiskutabel, dass es eigentlich Menschen sind, die letztlich außer Protest gar nichts anzubieten haben. Das zeigt aber, hier gibt es eine so dramatisch übrigens auch wachsende Minorität, die schon fast keine Minorität mehr ist, von über 10%, die dann doch letztlich dann in der Lage ist, die anderen Parteien massiv unter Druck zu setzen und sie damit auch zu Gesetzesänderungen und dergleichen zu veranlassen, die ganz im Sinne der Rechtspopulisten sind.
Und ein Blick auf die Große Union, in Umfragen groß, aber hier bei dieser Bremen-Wahl, dann hat es nicht ausgereicht. Man ist nicht mal mehr die stärkste Fraktion in der bremischen Bürgerschaft. Aber was kann sich Friedrich Merz als CDU-Parteichef denn jetzt ausrechnen für den Herbst? Da wird dann in großen Bundesländern gewählt. In Bayern bei der Schwesterpartei ist man zuversichtlich und dann natürlich in Hessen. Dort will man weiter das Land regieren.
Ja, insofern ist natürlich das, was Sie eingangs sagten, schon lange nicht mehr der Fall. Es gibt die große CDU nicht mehr. Und das ist das Grundproblem von Friedrich Merz, der ja bisher immer noch um die 30% rangiert. Das ist vor allem einem ungemein schwachen Auftreten der Ampel geschuldet, einem schwachen Kanzler, der keine Zustimmungswerte hat. Und damit sind die 30% für Merz immer noch ein schwaches Ergebnis. Bremen hat das nochmal deutlich unterboten, weil Herr Imhoff ein ganz schwacher Kandidat war und keinerlei Ausstrahlung hatte. Und eben mit Andreas Bovenschulte ein guter Bürgermeister als Gegenkandidat zur Wahl stand. Aber diese CDU krankt daran, dass sie nach wie vor kein Angebot hat. Und das gilt auch für Friedrich Merz, das so attraktiv wäre, dass sie deutlich über 30% käme. Und das ist eigentlich angesichts einer schwachen Koalition durchaus das, was diese Partei unbedingt erreichen müsste. Insofern bin ich ganz sicher, dass Bremen ein kleiner Fingerzeig ist, wie man es nicht machen darf als CDU. Aber die entscheidende Frage wird dann im Herbst anstehen. Dann steht die Konkurrenz gewissermaßen von Bayern und Hessen an. In Bayern Markus Söder, der, wenn er noch mal deutlich über 40% käme, also das erste Mal wirklich gut abschneiden würde. Bisher hat er in Bayern ja immer sehr kläglich abgeschnitten. Wenn er deutlich über 40% käme, dann wäre er mit Sicherheit sofort wieder im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Und parallel dazu kandidiert Boris Rhein, der Ministerpräsident von Hessen. Das ist dann gewissermaßen Sinnbild der Stärke der CDU. Und wenn der besser abschneidet oder zumindest so abschneidet, dass er sein Ministerpräsidentenamt klar verteidigt, dann haben wir ganz deutlich einen Zweikampf dann im Bund in gewisser Weise auch zwischen Friedrich Merz im Schlagabtausch mit Markus Söder. Und das wird dann Merz natürlich versuchen umzusetzen, um dann das zu beanspruchen, was der CDU ja historisch eigentlich zusteht in der Auseinandersetzung mit der CSU, dass den Vorrang und vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Söder immer noch übel nehmen, dass er mit seiner Propaganda, muss man hart sagen, gegen Laschet letztlich auch dazu beigetragen hat, dass die CDU die letzte Kanzlerkandidatur nicht gewonnen hat. Das wird die harte Auseinandersetzung, aber noch ist keineswegs ausgemacht, ob Merz der natürliche Kanzlerkandidat der CDU-CSU sein wird, denn manch einer im Hintergrund mag sich noch Chancen ausrechnen, vor allem Herr Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, da merkt man sehr deutlich, dass er durchaus schaut, ob er nicht vielleicht bessere Chancen hat als Friedrich Merz.
Interessant sind ja dabei die Stilunterschiede. Klar, Merz muss aggressiver sein, weil er eben nur Fraktionschef ist, in Anführungsstrichen, und Parteichef, während ein Hendrik Wüst natürlich ein ganzes Bundesland regiert. Sie haben auch die anderen starken Unionsministerpräsidenten erwähnt. Also wird weiter Friedrich Merz auf diesen eher aggressiven Stil setzen müssen?
Das ist ein ganz großes Problem. Er muss einerseits die Bedürfnisse in der CDU nach stärkerer Profilierung nach der Merkel-Ära befriedigen. Er muss sehr viel deutlicher, klare Kante zeigen. Er muss auch das einhalten, was er versprochen hat, nämlich die AfD zum Teil verringern. Auf der anderen Seite darf er natürlich die Mitte nicht verlieren. Und da wir ja immer wieder sehen, dass er an seinem eigenen Image fast ein bisschen leidet, obwohl er es immer wieder bestärkt, das ist sein Dilemma, nämlich die Schärfe, auch die gewisse Arroganz, das Neoliberale. Wenn er das nicht abschleift, wird er in der Mitte oder droht er in der Mitte zu verlieren, wobei eben momentan eine schwache SPD unter Olaf Scholz nicht gerade ein starkes Angebot macht. Aber das Problem ist, auf der anderen Seite wird gerade verlangt, dass er dieses harte Profil zeigt. Das ist das Dilemma von Friedrich Merz, aus dem ich nicht recht sehe, wie er ihm entkommen kann.
Ich bedanke mich für die Analyse nach der Bremenwahl bei Albrecht von Lucke, dem Politikwissenschaftler aus Berlin. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
Ja, ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.